Ja, wir haben das Gesetz des Nazaräers und den Priestersegen angeschaut in 4. Mose 6. Jetzt kommen wir zu 4. Mose 7. Und da geht es um die freiwillige Gabe der Fürsten. Ein ganz langes Kapitel. 89 Verse. Und da wird ein Fürst nach dem anderen beschrieben, wie er ganz gewaltige Schätze freiwillig dem Herrn zur Verfügung stellt. Also im Licht des Neuen Testamentes könnte man da 2. Korinther 9, Vers 7 als Titel darüber schreiben. Der Vers wurde ja heute auch schon genannt. Es geht um das Geben für die Sache Gottes. Ein jeder, wie er sich in seinem Herzen vorsetzt. Nicht mit Verdruss oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Da sind also die Führer im Volk Gottes als Beispiel vorangegangen. Sie waren bereit, dem Herrn freiwillig ihre Schätze zur Verfügung zu stellen. Es passt alles schön in die Reihe. Nazaräer, Hingabe an Gott, dann der Segen Gottes und die Freigebigkeit der Fürsten. Dann am Schluss des Kapitels geht es um Gottes Reden vom Sühnedeckel her. Und wenn Mose in das Zelt der Zusammenkunft hineinging, um mit ihm zu reden, so hörte er die Stimme zu ihm reden, von dem Deckel herab, der auf der Lade des Zeugnisses war, zwischen den beiden Cherubim hervor. Und er redete zu ihm. Also hier geht es darum, dass Gott eben sich regelmäßig offenbarte aus dem Zelt der Zusammenkunft, und von daher aus dem Allerheiligsten gab Gott Anweisungen an Mose, die er dann an das Volk Israel weitergeben musste. Übrigens, das erklärt auch, warum das Allerheiligste im Salomonischen Tempel genannt wird, Devir, der Sprachort. Eben weil das der Ort, der Bundeslade war der Ort, wo Gott vom Deckel herab redete im Alten Testament. Jetzt übertragen auf uns, wir haben eine interessante Stelle in Hebräer 12, Vers 25. Sehet zu, dass ihr den nicht abweiset, der da redet. Denn wenn jene nicht entgingen, die den abwiesen, der auf Erden die göttlichen Aussprüche gab, wie viel mehr wir nicht, wenn wir uns von dem abwenden, der von den Himmeln her redet. Also im Alten Testament hat Gott auf Erden gesprochen, und jetzt sagt der Hebräerbrief, spricht Gott zu uns vom Himmel her. Gemeint ist, der Herr Jesus ist als Mensch in die Herrlichkeit des Himmels zurückgegangen, und von dort aus hat er die Apostel und Propheten inspiriert für das Wort Gottes. Hat so vom Himmel her geredet. Und wir haben hier eine Mahnung, dass wir dieses Reden vom Himmel her nicht abweisen. Und das wird natürlich noch und noch gemacht in der liberalen Theologie, wo man sagt, ist gar nicht inspiriert. Und da, wo gesagt wird, ja, das war die Meinung von Paulus, um das Wort Gottes zu schmälern, ein sehr beachtlicher Vers dazu, 1. Johannes 4, Vers 6. Wir sind aus Gott. Wer Gott kennt, hört uns. Wer nicht aus Gott ist, hört uns nicht. Hieraus erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Wenn Johannes sagt wir, macht er sich eins mit den Aposteln. Schon in Kapitel 1, Vers 1. Was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir euch. Die Augenzeugen. Die Angesprochenen im Brief nennt er ihr. 4, Vers 4. Ihr seid aus Gott, Kinder. Aber nun in Vers 6 sagt er, wir sind aus Gott. Wir Apostel. Wer Gott kennt, hört uns. Wer nicht aus Gott ist, hört uns nicht. Also an diesem Punkt kann man erkennen, ob aus jemandem der Geist der Wahrheit spricht oder der Geist des Irrtums, wenn er die Schriften der Apostel im Neuen Testament akzeptiert oder nicht akzeptiert. Also Gott spricht zu uns durch sein Wort. Nun gehen wir weiter zu Kapitel 8. Hier geht es plötzlich wieder um den siebenarmigen Leuchter. Werden Anweisungen gegeben fürs Anzünden des siebenarmigen Leuchters. Was bedeutet eigentlich der Leuchter? Man muss sich nicht schämen, wenn man das nicht weiß, weil Zacharja, der Prophet, sah in der Vision einen goldenen Leuchter. Und dann wird ihn gefragt, was ist das? Er sagt, ich weiß es nicht. Zacharja 4. Und dann wird ihm erklärt, was es ist. Und zwar wird ihm gesagt, nicht durch Kraft und nicht durch Macht, sondern durch meinen Geist. Das versteht man nicht viel mehr, oder? Ja. Auf Hebräisch sind das 7 Wörter. Das ist Zacharja 4, Vers 6. Lo v'chayil v'lo v'choach ki im beruchi. 7 Wörter. Nicht durch Kraft und nicht durch Macht, sondern durch meinen Geist. Ja, der Heilige Geist wird eben symbolisiert durch das Öl in den 7 Lampen. Und Gott gibt seinem Volk das Licht und die Kraft durch seinen Geist, um ans Ziel zu kommen. In Zacharja 4 geht es darum, Zerubbabel, der Volksführer, sah einen Riesenberg vor sich und Gott gibt ihm so Antwort. Dieser Berg soll erniedrigt werden. Wir müssen nicht auf unsere eigene Kraft schauen, sondern durch seinen Geist wird Gott sein Volk zum Ziel führen. Und dann gibt es noch eine schöne Erklärung in Jesaja 11. Da wird der Messias beschrieben aus dem Stumpf Isais, Vers 1. Und in Vers 2 steht, und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn. Der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und Furcht des Herrn oder Ehrfurcht des Herrn. Das sind 7 Namen des Heiligen Geistes. Von diesem einen Geist, der auf dem Messias, Jesus Christus, ruhen sollte. Und sehen wir, wie das hier aufgeführt ist. Zuerst heißt es, auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn. Das ist der übliche Name. Das entspricht dem Mittelschaft des siebenarmigen Leuchters. So, dann kommen immer 2 Namen verbunden mit und, auch im hebräischen Grundtext. Der Geist der Weisheit und des Verstandes. So kommen 2 Arme aus dem Hauptschaft heraus. Der Geist des Rates und der Kraft. Der Geist der Erkenntnis und Furcht des Herrn. Also, dieser Leuchter symbolisiert den Heiligen Geist, der uns Weisheit und Verstand geben will. Übrigens nicht den Verstand ausschalten, dass man rückwärts fällt und wie ein Hahn schreit. Das hat nichts zu tun mit dem Heiligen Geist. Das kennt man von den bösen Geistern in Afrika zum Beispiel. Also der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft. Wir wissen nicht mehr weiter. Er gibt uns Rat. Wir fühlen uns schwach. Er ist der Geist der Kraft. Wir verstehen die Bibel nicht. Er ist der Geist der Erkenntnis. Und der uns hilft, in Ehrfurcht vor Gott zu leben. In Apostelgeschichte 26 erklärt Paulus vor König Agrippa die Bedeutung des Leuchters. Er sagt in Apostelgeschichte 26, Vers 22 in der Mitte. Indem ich nichts sage, außer dem, was auch die Propheten und Moses geredet haben, dass es geschehen werde, nämlich, dass der Christus, hebräisch der Messias, leiden sollte, dass er als erster durch Totenauferstehung Licht verkündigen sollte, sowohl dem Volk als auch den Nationen. Jetzt kann man sich fragen, wo steht das in den fünf Büchern Mose? Mose habe das gesagt, dass der Christus leiden sollte, als erster aus den Toten auferstehen und so weiter. Wo steht das? Da kann man alle fünf Bücher Mose durchlesen. Und dann auf Hebräisch nochmal rückwärts. Und man findet nichts. Außer man bleibt stehen bei der Beschreibung der Menorah des goldenen Leuchters in 2. Mose 25. Warum? Dass es geschehen werde, nämlich, dass der Christus, der Gesalbte, leiden sollte. Nicht wahr? Der Leuchter hat siebenfaches Öl in den Lampen. Das weist hin auf Christus, der durch den Geist, auf dem der Geist in seiner ganzen Fülle ruhte. Der Christus. Leiden sollte. Bezalel, der Künstler zur Zeit von Mose, musste ja den Leuchter in getriebener Arbeit aus Gold herstellen. Er durfte ihn nicht gießen. Das war ein echtes Problem. Das wäre jetzt ein Problem für Hans Welzlein. Die Arme, auf Hebräisch Kané, waren Rohre. Kané ist das Wort auch für Schilfrohr. Hohl. Wie kann man einen Leuchter treiben mit Armen, die hohl sind? Mit Hammerschlägen? Ja. Er war ausgerüstet mit dem Geist der Weisheit und darum konnte er dieses handwerkliche Problem lösen. Was noch heute echt ein Problem ist, wie soll er das gemacht haben? Aber er hat es geschafft mit der Hilfe des Heiligen Geistes, der also in ganz praktischen Hinsichten Weisheit geben konnte. Ja, dass der Christus leiden sollte. Jeder Hammerschlag von Bezalel wies darauf hin, dass Christus einmal leiden sollte. Dann war vorgeschrieben, 22 Mandelblüten mussten angebracht werden, Knauf und Blume. Nun, der Mandelbaum ist der Baum, der in Israel Ende Januar, Anfang Februar mit seinen weißen Blüten als erster das neue Leben des Frühlings ankündigt. Als erster durch Totenauferstehung Licht verkündigen sollte. Siebenfache Licht. Und Paulus sagt nicht, Agrippa, wenn man ein bisschen ein Flair hat für Typologie, könnte man eventuell Folgendes hineinlesen. Nein, sondern sagt, Mose hat gesagt. Also das zeigt, die Sprache der Typologie ist Gott gewollt, Gott spricht so. Das ist nicht einfach eine Angelegenheit für fantasiereiche Leute. Und Fantasie ist da überhaupt nicht angebracht. Man muss nämlich immer ganz klar von den Begriffen ausgehen, die da sind, und muss die ganz präzise deuten, nicht mit irgendwelcher Fantasie. Ja, also das ist dieser Leuchter, der plötzlich jetzt da in Kapitel 8 nochmals erwähnt wird, wie er entzündet werden soll, sodass die Lampen gerade vor den Leuchter hin scheinen. Es geht ja immer noch um die Vorbereitung im Blick auf den Weg durch die Wüste. Das sind alles Hilfsmittel Gottes. Und dann kommt das Thema Passafest in Kapitel 9. Und zwar wird jetzt erklärt, wie muss man vorgehen, wenn das Passafest ja jedes Jahr wieder gefeiert wird, aber da ist jemand im Ausland. Oder jemand ist gerade unrein geworden und kann so eben nicht ans Passafest kommen. Und Gott gibt für diesen Spezialfall eine Erklärung. In diesem Fall darf das Passafest auf ein zweites Datum, das Gott vorschreibt, verschoben werden. Aber sonst durfte es nie verschoben werden. Es musste ganz exakt zu den Zeiten, die Gott vorgeschrieben hatte, gefeiert werden. Aber für diese Ausnahme gab Gott eine Möglichkeit, das Fest zu verschieben, so dass man es trotzdem noch feiern konnte. Ja, das Passafest ist die Erinnerung an die Erlösung. Und das muss dem Volk ständig vor Augen stehen, wenn es jetzt durch die Wüste geht. Woher sind wir gekommen? Petrus sagt in 2. Petrus 1, solche Menschen, die ihre, die Reinigung ihrer früheren Sünden vergessen haben, das sind Leute, die sind blind und kurzsichtig. Also gewisse Dinge nehmen sie noch ein bisschen wahr, oder? Und andere sehen sie überhaupt gar nicht. Das, wenn man die Reinigung der früheren Sünden vergessen hat, es gibt Gläubige, je länger sie im Glauben sind, desto unwichtiger wird ihnen die Bekehrung. Aber es sollte umgekehrt sein, je länger wir gläubig sind, desto größer muss uns das Wunder der Bekehrung sein. Warum habe ich damals mich bekehren können? Und ich kenne so viele, die haben das Evangelium klar gehört und haben sich nicht bekehrt. Das ist ein Wunder Gottes, wie er unser Herz aufgeschlossen hat. Und das soll immer wieder neu vor uns stehen. Also in diesem Sinn, das Thema der Passafeier, Kapitel 9. Und nun Kapitel 9, Vers 15 bis 23. Da geht es um das Thema der Führung durch die Wolke, durch die Schechina. Übrigens, nur so als Zwischenerklärung, das Wort Schechina kommt nie in der Bibel vor. Das ist einfach das Wort, das die Rabbiner gebraucht haben und immer noch brauchen zur Bezeichnung dieser Wolke, der Herrlichkeit Gottes. Das kommt von dem Verb Schachan, wohnen. Und die Schechina, das ist also verdeutscht die Einwohnung. Das heißt also das Zeichen der Gegenwart Gottes. Da das Zeichen des Ortes, wo Gott gegenwärtig ist und wohnt. Aber eben, es ist ein knapper Begriff und man weiß gerade, wovon man spricht, wenn man sagt Schechina. Und da wird also beschrieben, wie die Wolke das Volk führt. Nachts als Feuersäule, am Tag als Wolke. Vers 17, und so wie die Wolke sich von dem Zelt erhob, brachen danach die Kinder Israel auf. Und an dem Orte, wo die Wolke sich niederließ, da selbst lagerten sich die Kinder Israel. Das ist Gottes Hilfe, um den Weg durch die Wüste zu finden. Ich habe ja erklärt, wie der Nofel da durch die Wüste gegangen ist. Das ist auch ziemlich ein Wunder, dass er dann den Weg gefunden hat nach Ägypten. Der hätte irgendwo in einer Sackgasse enden können. Ja, und dieses riesige Volk brauchte die Führung auf dem richtigen Weg. Und dafür hat Gott gesorgt mit der Schechina. Und jetzt übertragen für das Volk Gottes heute ist das die Realität von Römer 8, Vers 14. Ich lese. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, diese sind Söhne Gottes. Da wird völlig selbstverständlich gesagt von den Erlösten, sie werden durch den Geist Gottes geleitet. Einfach in ihrem Alltagsleben. Und das ist nicht nur in den Gemeindezusammenkünften. Plötzlich wird man da irgendwie übergeistlich und spricht von Leitung des Geistes. Muss man gar nicht beginnen, dort zu sprechen über Leitung des Geistes, wenn man das im Alltag nicht kennt. Ich meine zum Beispiel beim Schuhe kaufen. Ja, wie weiß ich, dass ich die Schuhe nehmen soll und nicht die? Ja, nach welchen Kriterien, welche Überlegungen? Und das ist ja nur ein Beispiel, wir können das auf alle möglichen Bereiche beziehen. Wie weiß ich, was ich tun soll? Was ich mir leisten soll, was ich mir nicht leisten soll? Ja, wenn wir nicht ständig mit dem Herrn in Gemeinschaft leben und uns eben auch da durch seinen Geist im Herzen eine Überzeugung schenken lassen, was der Weg ist, ja, dann sind wir uns selber überlassen. Das haben die Ungläubigen so. Die gehen Schuhe kaufen ohne den Heiligen Geist, als Führung. Und das ist eine ganz wichtige Sache. Es ist eben so natürlich, als Gläubiger durch den Geist Gottes geführt zu werden. Und Wenn der Herr uns durch seinen Geist führt im Alltag, dann kann er uns auch in den Gemeindezusammenkünften führen. Aber das ist eine ganz wichtige Voraussetzung. Und da wird nicht über Gemeindezusammenkunft gesprochen im Römer 8, Vers 14, sondern ganz allgemein. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, diese sind Söhne Gottes. Übrigens, wenn Söhne Gottes gesagt wird in der Bibel, da sind die Töchter mit eingeschlossen. Das ist übrigens wie beim Wort Brüder. Es gibt kein Wort für Geschwister auf Griechisch. Und darum wird das Wort Brüder benutzt für Brüder und Schwestern. Nicht immer. Es gibt natürlich auch Stellen, wo das Wort Brüder nur die Brüder meint. Aber dann muss man vom Kontext das klar begründen können. Aber als Regel das ist Geschwister. Übrigens unser deutsches Wort Geschwister, woher kommt das? G, das ist die Vorsilbe für etwas, für eine Ansammlung. Gemeinde, Gedanke, eine Ansammlung von Ideen, konzentriert in einen Gedanken. Und dann Gestirn, Gestirne, ja, das sind. Und dann gibt es eben diesen Ausdruck. Geschwister, und das kommt von Schwester. Aber es meint die Brüder auch. Ja, also das so als Kompensation. Aber in 2. Korinther 6 am Schluss wird ausdrücklich wird gesprochen über, Gott wird uns aufnehmen als Söhne und Töchter. Also der Ausdruck Töchter Gottes kommt vor. Ja, das ist die Führung durch den Geist. Jetzt kommt noch 4. Mose 10, 1 bis 10. Da schreibt Gott Mose vor, er soll 2 silberne Trompeten machen. Und für bestimmte Signale müssten die eingesetzt werden. Wir haben ziemlich genaue Vorstellungen über diese silbernen Posaunen. Ich war auf dem Titusbogen in Rom, der nach der Eroberung Jerusalems im Jahr 70 gebaut worden ist. Da sind ja gestohlene Tempelschätze aus Jerusalem abgebildet. Und auch silberne Posaunen. Und aufgrund dieser Darstellung ist es möglich geworden, Rekonstruktionen zu machen. Also es gibt Rekonstruktionen von einer Posaune etwa 1,80 Meter lang. Man hat auch eine Rekonstruktion gemacht von Darstellungen auf Münzen aus der Zeit vor fast 2000 Jahren. Und die sind dann etwas kürzer. Die haben keine Klappen. Also das sind Posaunen nur mit überblasender Naturtöne. Also so wie ein Alphorn in der Schweiz. Die haben ja auch keine Klappen. Trotzdem kann man Melodien spielen, weil es ist so aufgebaut. Den tiefsten Ton, den man rausbringt, sagen wir, das wäre jetzt ein tiefes C. Und jetzt bläst man ein bisschen mehr, dann bringt man einen zweiten Ton raus, der ist eine Oktave höher. Und wenn man noch mehr überbläst, dann kommt ein weiterer Ton 5 Töne höher. Und dann kommt ein Ton 4 Töne höher. Und dann einer 3 Töne höher, ein großer Terz, dann ein kleiner Terz und so weiter. Das ist übrigens, der Dreiklang ist dort drin enthalten. Der Dur-Dreiklang. Und wenn man weitergeht, ist sogar noch die Septime drin, das ist der Dominant-Septakkord drin. Die mehrstimmige Musik musste man nicht aus dem Nichts erfinden, sondern man musste diese Gesetzmäßigkeiten der Akkorde entdecken. Aber wir müssen wissen, dass die mehrstimmige Musik, die ist erst durchs Christentum entwickelt worden, durchs Mittelalter hindurch bis dann zum Höhepunkt bei Johann Sebastian Bach. Und woraus? Die Musik wurde ja übernommen von den Juden, die haben die durch die Evangeliumsverkündigung nach Europa gebracht. Da wurde die jüdische Synagogen- und Tempelmusik wurde zum Gesang der frühen Christen. Und aus dieser einstimmigen Musik wurde zur Ehre Gottes eine vierstimmige Musik entwickelt, indem man eben diese Zusammenhänge, diese Gesetze erkannt und ausgenutzt hat. Und wichtig, die vierstimmige Musik hat sich nur in Europa im Rahmen des Christentums entwickelt. Keine einzige Kultur der Welt hat es entdeckt. Weder die Hindus in Indien, noch die schwarzafrikanischen Stämme, noch die Indianer, noch die Chinesen, niemand, nur in Europa und nur durch das Christentum, aus der Motivation, das Lob Gottes zu erhöhen. Da singt man die vierstimmigen Choräle ganz, mit ganz anderen Ohren, oder? Das ist absolut einzigartig. Aber ist eigentlich schon herzuleiten aus den silbernen Trompeten, ja? Das waren Signalinstrumente da, aber später wurden sie in der Zeit von Salomo dann im Tempel auch als Orchesterinstrumente im Tempel eingesetzt. Ja, verschiedene Signale. Und dazu möchte ich jetzt lesen aus 1. Korinther 14, Vers 3. Da wird der Dienst in der Gemeinde wird verglichen mit verschiedenen Instrumenten. Ich weiß, es geht ja im Vers 3 zum Beispiel um Weissagung. Wer aber weissagt, redet den Menschen zur Erbauung und Ermahnung und Tröstung. Und dann Vers 8, denn auch, oder Vers 7 schon, doch auch die leblosen Dinge, die einen Ton von sich geben, es sei Pfeife oder Harfe, wenn sie den Tönen keinen Unterschied geben, wie wird man erkennen, was gepfiffen oder geharft wird? Denn auch wenn die Posaune einen undeutlichen Ton gibt, wer wird sich zum Kampf rüsten? Also auch ihr, wenn ihr durch die Sprache nicht eine verständliche Rede gebt, wie wird man wissen, was geredet wird? Denn ihr werdet in den Wind reden. Also die Gaben werden verglichen mit Instrumenten. Es wird hier erklärt, die verschiedenen Instrumente, die müssen den Tönen klare Unterschiede geben. Das heißt, sie müssen rhythmisch, klar artikuliert sein. Oder wenn jemand so singt, na, 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 na. Kommen nicht raus. Aber wenn man klar artikuliert, dann ist es na, 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 na. Ja, dann merkt man, was das heißt, oder? Das heißt stille Nacht. Aber da muss man den Tönen einen klaren Unterschied geben. Und auch die Tonhöhe muss korrekt intoniert sein. Und so sagt der Apostel Paulus, wenn eine Posaune, die ja eben nach 4. Mose 10 auch gebraucht wurde als Alarmsignal für den Krieg, kein klares Signal gibt, wer rüstet sich dann zum Kampf? Und so sagt ihr, es ist ganz wichtig, wenn die Gaben eingesetzt werden, die müssen klar verständlich sein für die Zuhörer. Und um das zu illustrieren, hat Paulus zwei Gaben ausgewählt. Eine Gabe, die immer nützlich ist, und eine Gabe, die nicht immer nützlich war. Das Sprachenreden. Das Sprachenreden am Pfingsttag, das war nützlich, weil Ausländer da waren, die Sprachen verstanden. Aber wenn man in Korinth, in der Gemeinde, in Elamitisch gesprochen hätte, und da ist kein Elamiter, das ist kein Sinn. Dann kann man es gerade so gut zuerst mal auf Griechisch sagen und dann nichts mehr, oder? Das ist sinnlos. Und so sagt er, es gibt Gaben, die bringen nichts, wenn die Leute nichts davon verstehen. Nur das, was vermittelt wird, ist erbaulich. Mit Sprachenreden meint er natürlich nicht das Lallen, das heute praktiziert wird von Millionen, sondern richtige Sprachen, die Gott eingegeben hatte. Aber eben er sagt, das ist wichtig, die Leute müssen es verstehen und dann ist es ihnen ein Nutzen. Aber wenn ihr irgendetwas weitergebt, das gar nicht klar ist, dann bringt es nichts. Und so kann man dieses Kapitel natürlich auf alle möglichen Gebiete beziehen in der Verkündigung, wenn man so spricht, dass die Leute nicht rauskommen. Schon auf Deutsch. Aber die Leute kommen nicht raus, weil es so intellektuell und hochgestochen ist oder weil man einfach nicht deutlich spricht. Da muss man sich eben Mühe geben, so zu reden, dass alle verstehen und auch sich Mühe geben, deutlich und laut zu sprechen. Vielleicht auch langsamer. Die Leute, die sprechen zu schnell, da müssen sie eben langsamer sprechen. Das ist wichtig, es muss klar artikuliert sein. Die Signale müssen klar sein. Und da gibt Gott also an, welche Signale was bedeuten sollen. Diese Signale bedeuten also zum Beispiel übertragen die Verkündigung, die aktuelle Verkündigung, die aufruft, eben wir sind in einen Glaubenskampf gestellt. Nochmals, Judas 3, war ich genötigt, euch zu schreiben, für den ein für allemal den heiligen überlieferten Glauben zu kämpfen. Das ist ein Signal durch die Posaune. Aber das Signal muss klar sein. Ja, also das war Teil 1. Vorbereitungen für die Wüstenreise. Und jetzt geht's ganz konkret los. Römisch 2, die Wüstenwanderung, Kapitel 10, 11 bis 25, 18. Zunächst kommt der Aufbruch der Armee. Ab Vers 11. Die Wolke erhebt sich und das ganze Volk, so wie Gott es angeordnet hat, steht jetzt auf und folgt der Wolke. Und dann haben wir eine interessante Stelle in Vers 29. Und Mose sprach zu Hobab, dem Sohn Reguels des Midianiters, des Schwiegervaters Moses: Wir brechen auf nach dem Orte, von welchem der Herr gesagt hat, ich will ihn euch geben. Ziehe mit uns, so werden wir dir Gutes tun. Denn der Herr hat Gutes über Israel geredet. Und er sprach zu ihm: Ich will nicht mitziehen, sondern in mein Land und zu meiner Verwandtschaft will ich gehen. Und er sprach: Verlass uns doch nicht, denn du weißt ja, wo wir in der Wüste lagern sollen. Und du wirst unser Auge sein. Und es soll geschehen, wenn du mit uns ziehst und uns jenes Gute geschieht, das der Herr an uns tun will, so werden wir dir auch Gutes tun. Hobab soll also als Auge wirken. Sehr interessant, dass das in 1. Korinther 12, 16, 17 und 21, da wird über den Leib Christi gesprochen und da wird zum Beispiel von einem Glied gesprochen, das eben Auge ist. Aber das nicht sagen kann, ich bin Auge und darum und die Füße, die brauche ich nicht. Ich bin Auge. Also jedes Glied ist nötig. Und das Auge symbolisiert ganz besonders die Gabe der Erkenntnis. Und so haben wir hier auch wieder ein Hilfsmittel Gottes. Nebst der Wolke ist auch dieser Hobab, der die Wüste kannte und der Informationen über die Wüste geben konnte. Dann haben wir Kapitel 10, Vers 33 bis 36, die Bundeslade, die als Führer vorausgeht. Vers 33, und sie brachen auf von dem Berge des Herrn, 3 Tage Reisen weit, und die Lade des Bundes des Herrn zog 3 Tage Reisen vor ihnen her, um ihnen einen Ruheort zu erkunden. Und die Wolke des Herrn war über ihnen des Tages, wenn sie aus dem Lager zogen. Also die Bundeslade wurde vor dem Volk hergetragen und sollte den weiteren Weg auskundschaften für einen Ruheort. Auch die Bundeslade ist ein Bild des Herrn Jesus. In Römer 3 wird ausdrücklich der Deckel der Bundeslade auf Jesus Christus bezogen, unseren Versöhner. Also es ist ein Bild des Herrn Jesus, der vor uns hergeht auf unserem Lebensweg, um uns einen Ruheort zu erkunden. Immer wieder brauchen wir in den Anfechtungen und Unruhen des Lebens wieder einen Ort, wo wir zur Ruhe kommen. So wie der Herr Jesus sagt zu seinen Jüngern in Markus 7, kommet her zu mir und ruhet euch ein wenig aus. Markus 6, Vers 31. Und dann kommen wir zu Kapitel 11. 1 bis 3. Das Volk klagt über den Weg. Und es geschah, als das Volk sich beklagte, dass es übel war in den Ohren des Herrn. Und als der Herr es hörte, da erglühte sein Zorn. Jetzt werden wir sehen, wie das Volk immer wieder über Probleme stolpert. Jetzt plötzlich sind sie unzufrieden über den Weg. Obwohl Gott alle Maßnahmen getroffen hat, um sie zu führen. Die Schechina, das Auge Hobabs, die Bundeslade, die vorausgeht, und sie klagen über den Weg. Beklagen sich darüber, wie Gott sie führt. Da können wir uns auch fragen, beklagen wir uns über das, wie Gott uns geführt hat durchs Leben bisher? Oder stellen wir uns einfach unter seine Autorität? Dann kommt Kapitel 11, 4 bis 35. klage über die Nahrung. Sie klagen darüber, dass sie ständig dieses Manna essen müssen. Ich lese Vers 4. Und das Mischvolk, das in ihrer Mitte war, wurde lüstern. Und auch die Kinder Israel weinten wiederum und sprachen, wer wird uns Fleisch zu essen geben? Wir gedenken der Fische, die wir in Ägypten umsonst aßen, der Gurken und der Melonen und des Lauchs und der Zwiebeln und des Knoblauchs. Und nun ist unsere Seele dürre, gar nichts ist da, nur auf das Mahn sehen unsere Augen. Sie sind nicht mehr zufrieden mit der Nahrung Gottes. Was bedeutet das Manna oder Mahn im Alten Testament? Wieso heißt es überhaupt Mahn? In 2. Mose 16, als die Israeliten das zum ersten Mal sahen, diese wunderbare Nahrung aus dem Himmel, da haben sie gesagt, Manhu, Manhu, Manhu. Alle sind herausgekommen, haben das auf dem Boden gesehen, Manhu. Das heißt, was dies? Was ist das? Also Mahn ist einfach eine Frage. Und Manna ist dann im Neuen Testament eine verlängerte Form von dieser Frage, was? Und es war ja Brot aus dem Himmel. Und der Jesus erklärt in Johannes 6, dass er eigentlich dieses wahre Manna ist. Er ist das Brot aus dem Himmel, das der Welt das Leben gibt. Also dieses Manna spricht von dem Herrn Jesus. Und ganz besonders von dem Herrn Jesus, den wir im Wort Gottes entdecken, wenn wir am Morgen, da wurde das Manna gesammelt, am Morgen die Bibel lesen und uns stärken lassen für den Tag. Es musste ja gegessen werden, gesammelt werden, bevor die Hitze der Sonne kam. Und so ist es auch wichtig, dass wir am Morgen gestärkt werden durchs Wort, bevor die Hitze des Tages kommt und die Probleme. Ja, und so weist es also auf den Herrn Jesus hin. Jetzt aber übertragen, jetzt beginnen sie zu klagen. Was soll das? Es war so schön Ägypten. Da hatten wir so tolle Nahrung. Lauch und Knoblauch und Zwiebeln, Melonen, Gurken. Merken wir, das meiste sind gar keine Nahrungsmittel. Nur zum Teil. Das meiste ist eigentlich Ergänzung zur Nahrung. Und die Geschmacksvielfalt. Das ist nicht das, was wirklich nährt. Und jetzt plötzlich wird das alte Leben so stilisiert. Ah, wie war es noch in Ägypten? Wir gedenken der Fische, die wir in Ägypten umsonst aßen. Gratis! Ja, und sie haben auch gratis gearbeitet und geschuftet, ne? Aber so, wenn der Blick weggeht vom Herrn, wird man so unnüchtern und unlogisch. Plötzlich kann man die Vergangenheit wieder idealisieren. Da waren wir noch frei, ja? Als wir Sklaven waren in Ägypten. Und jetzt, schauen wir mal, interessant, Vers 7. Das Mahn aber war wie Koriandersamen. Und sein Ansehen wie das Ansehen des Bdellion, das ist ein Harz. Das Volk lief umher und sie sammelten und mahlten es mit Handmühlen oder zerstießen es in Mörsern und sie kochten es in Töpfen und machten sie Kuchen daraus. Und sein Geschmack war wie der Geschmack von Ölkuchen. Und wenn es nachts der Tau auf das Lager herabfiel, so fiel das Mahn auf dasselbe herab. Also man hätte das Mahn einfach so essen können, ja? Und es war eine ganz spezielle Nahrung. Es war ja alles drin. Alle Vitaminen. Alle Mineralien und alle Kohlenhydrate. Also einfach alles, was man braucht zur Ernährung. Die konnten 40 Jahre mit dieser Nahrung leben. Das ist also, wenn Nestle sowas hätte, nicht? Ja, das war Gottes Nahrung. In dem Herrn Jesus haben wir alles, was unsere Seele stillen kann. Aber wenn wir von dem Herrn uns entfernen, dann wird das Mahn mit der Zeit irgendwie langweilig. Und dann brauchen wir plötzlich Fantasie. Wie könnten wir das Bibellesen interessanter machen? Ja, wir könnten es zum Beispiel in Form eines DVDs, die Bibel, weil es so langweilig ist, die Bibel zu lesen. Wir hören sie einfach und sehen ein paar Bilder dazu. Oder Und so gibt es alle möglichen Arten, wo man sich überlegen muss, wenn Kinder keine Freude mehr haben, Bibel lesen, dann müssen die Eltern Fantasie. Was können wir machen? Um das, dann müssen wir versuchen, einen Bezug zu ihrem Leben herstellen und so weiter. Die haben sich Mühe gegeben. Was kann man da alles machen? Das Volk malte es in Handmühlen, zerstießen es in Mörsern, sie kochten es in Töpfen, sie machten Kuchen. Die waren sehr fantasievoll, ja? Aber irgendwie war doch ein Wurm darin, oder? Denn es zeigte, sie waren nicht mehr zufrieden. Einfach mit der Substanz des Essens. Sie mussten es irgendwie interessant machen. Gut, aber jetzt hat so ausgeartet, jetzt denken sie nur noch, in Ägypten, Knoblauch, Zwiebeln. Ja, also sie, am liebsten würden sie gleich wieder zurückgehen. Und dann kommen wir zu Kapitel 12. Wir können ja nicht auf alle Details eingehen. Kapitel 12, da haben wir die Klage Miriams und Aarons gegen den Führer Mose. Ich lese da. Und Miriam und Aaron redeten gegen Mose wegen des kuschitischen Weibes, das er genommen hatte. Denn er hatte ein kuschitisches Weib genommen, und sie sprachen, hat der Herr nur mit Mose allein geredet, hat er nicht auch mit uns geredet? Und der Herr hörte es. Der Mann Mose aber war sehr sanftmütig, mehr als alle Menschen, die auf dem Erdboden waren. Ja, sie reden gegen ihn, und da müssen wir uns aber im Klaren sein, Gott hat erst ab dem Auszug aus Ägypten und dem Gesetz vom Sinai den Israeliten verboten, dass sie keine Heiraten mehr eingehen dürfen mit Menschen aus anderen Völkern. Aber vorher war das noch nicht gezwungenermaßen so. Denken wir zum Beispiel an Josef. Er heiratete in Ägypten Asnat. Aber jetzt finden Miriam und Aaron, da ist irgendwie eine Inkonsequenz im Leben von Mose. Und sie wollen ihn da anklagen, aber Gott verteidigt ihn. Und da erscheint die Schechina bei der Stiftshütte und Gott spricht, Vers 7 oder Vers 6, hört denn meine Worte, wenn ein Prophet unter euch ist, dem will ich, der Herr, in einem Gesicht mich kundtun. In einem Traum will ich mit ihm reden, nicht also mein Knecht Mose. Er ist treu in meinem ganzen Haus. Damit ist die Stiftshütte gemeint. Mit ihm rede ich von Mund zu Mund und deutlich und nicht in Rätseln. Und das Bild des Herrn schaut er. Das ist der Sohn Gottes, der genannt wird in Kolosser 1, Vers 15, das Bild Gottes. Denn Gott offenbart sich immer durch den Sohn. Wer den Sohn hat, hat auch den Vater. Aber nie wird gesagt, wer den Vater hat, hat den Sohn. Und das Bild des Herrn schaut ihr. Und warum habt ihr euch nicht gefürchtet, gegen meinen Knecht, gegen Mose zu reden? Und der Zorn des Herrn entbrannte wider sie. Und dann wird Miriam aussätzig wie Schnee. Und da sehen wir also einen direkten Zusammenhang mit der Krankheit und der Sünde, die sie begangen hat. Dass sie gegen einen bewährten Diener Gottes übel geredet hat. Das zeigt uns, wie ernst Gott das nimmt, wenn ein treuer Führer unter dem Volk Gottes ungerecht angegriffen wird. Miriam wird ausgeschlossen, aber das ganze Volk wartet, bis sie dann schließlich nach 7 Tagen wieder gesund wird und im Volk Gottes aufgenommen wird. Das haben wir schon besprochen, ein schönes Bild des Ausschlusses, aber dann auch der Wiederaufnahme in die Gemeinschaft. Ja, und dann kommt Kapitel 13, die Kundschafter des Landes. Von jedem Stamm wird ein Führer ausgewählt, der das verheißene Land erkundschaften soll. Sie gehen hinein und sind überwältigt, wie schön dieses Land ist, wie herrlich und was da wächst. Und sie nehmen auch Muster davon mit, zum Beispiel die berühmte riesige Rebe, eine Weintraube, schnitten sie ab, Vers 23, und bringen die mit zurück. Und sie sagen, es ist wirklich ein herrliches Land, das von Milch und Honig fließt, Vers 27. Aber die meisten der Kundschafter sagen, aber wir haben dort Riesen gesehen. Unglaubliche Menschen. Wir haben keine Chance, je dorthin zu kommen. Und sie bringen das Volk, wiegeln das Wort Volk damit auf, ungläubig zu sein und zu denken, wir werden das nie schaffen. Aber das war eine Rebellion gegen Gott. Gott hatte ja sie aus Ägypten herausgeholt und verheißen, ich werde euch ins Land Kanaan bringen. Und so sind es die Führer, die hier das Volk zu Unglauben anstacheln. Und da sehen wir die riesige Verantwortung, die Führer haben in ihrem Verhalten, weil sie noch mehr kopiert werden. Wir werden ja alle werden wir kopiert. Niemand kann sagen, da kann jemand sagen, ich bin nur ein Kind, zwar gläubig, aber ich habe ja keinen Einfluss. Ha, ist überhaupt nicht wahr. Ein anderes Kind schaut genau und sagt, Mutti, und die darf, und die macht das. Aha, wir haben einen unglaublichen Einfluss aufeinander, gegenseitig, ohne dass wir das konkret immer wahrnehmen. Aber solche, die eine führende Funktion haben, erst recht. Und wenn ein Führer im Volk Gottes zu Fall kommt, kann das verheerende Folgen haben. Und hier finden wir Führer, die vollkommen versagt haben. Merken wir, nachdem Gott Mose verteidigt hat, als treuen Führer, der sogar nach in Hebräer 3 wird ja diese Stelle aufgenommen, wird gesagt, dass er eigentlich ein Hinweis ist auf den Herrn Jesus, der noch größer ist als Mose. Aber hier in Kapitel 13 haben wir untreue Führer, aber zwei bleiben treu, das ist Josua und Kaleb, die das Zeugnis bekommen, dass sie dem Herrn völlig nachgefolgt sind. Nun, diese Kundschafter gehen ins Land. Wir haben schon gesehen, das Land bedeutet der Reichtum der Segnungen in Christus. Und das sind jetzt also Führer, die sagen, ja, dahin kommen wir sowieso nicht. Begnügen wir uns doch mit der Wüste. Also begnügen wir uns mit einem Minimalchristentum. Das reicht doch. Ist ja auch schön da in der Wüste, oder? Und das führt dazu, dass in Kapitel 14 das Volk, die ganze Gemeinde, beginnt zu murren gegen Gott und sie sagen, oh, wären wir doch in Ägypten gestorben. Warum sind wir hierher gekommen? Und das hat nun schwere Folgen. Gott greift ein und sagt, so, die ganze Generation, die sich jetzt so nach Ägypten gesehnt hat, die werden das Ziel nie erreichen. Nur die Kinder kommen ins Land. Und so kam es, dass nach diesen 2 Jahren Gott noch 38 Jahre anhängte in der Wüste, bis die Auszugsgeneration der Erwachsenen gestorben war in der Wüste und dann kam die nächste Generation unter Josua ins Land. Josua und Kaleb, die durften als Einzige. Kann man mal ausrechnen, wie viele Todesfälle das im Durchschnitt gab pro Tag. Oder? Es waren ja 600.000 Erwachsene über 20 Jahren. Dann rechnet man ihre Frauen, kommen auf etwa 1,2 Millionen. Und dann kann man ruhig eine stattliche Kinderzahl dazu nehmen. Und so kommt man ohne Probleme auf ein Millionenvolk. 3-4 Millionen. Ja, Gott hat dieses Volk also sterben lassen. Jetzt kann man sich mal überlegen, diese Auszugsgeneration, sagen wir jetzt 1,2 Millionen, sind gestorben, kann man das dividieren durch die 38 Jahre und durchschnittlich dann 65 Tage, dann sieht man, wie viele tagtäglich gestorben sind. Das heißt, das Volk war tagtäglich mit der Realität mit der Tragik des Todes konfrontiert. Und jetzt versteht man Psalm 90 ganz anders. Ein Gebet des Mannes Gottes von Mose. Und er sagt, von Generation zu Generation bist du unsere Wohnung gewesen, Herr. Was ist unser Leben? Es ist wie ein Hauch, wie ein Gedanke verbringen wir ihn. Und schon ist er vorbei. Am Morgen wie Gras, das aufblüht, und am Abend wird es abgemäht. Da beschreibt er die Vergänglichkeit des Menschen. Und unsere Tage sind 70 Jahre, und wenn es hochkommt, so sind es 80. War natürlich fantastisch. Die Durchschnittslebenserwartung war in Ägypten 30 Jahre. Das wissen wir von den Inschriften in Ägypten. Und die Lebensalter der Pharaonen. Also Israel hatte eben die Tora, und Gott sagt, wenn ihr die Gebote einhaltet, werdet ihr eure Tage verlängern. Lange leben. Und darum haben die 70, 80 Jahre als Lebenserwartung gehabt, aber Mose sagt, es ist so kurz. Und es ist ja auch wirklich für uns so. Als Kind denkt man, ein 70-Jähriger, der ist steinalt. Aber man hat ja so Untersuchungen gemacht und hat festgestellt, dass gefühlsmäßig hat man die Zeit von bis 20 Jahre empfindet man so lang wie nachher der Rest des Lebens. Bis 80 Jahre. Und das ist wirklich, ich meine, als Kind wissen wir noch, wie das war. Wann kommen endlich die Sommerferien? Die wollten nicht kommen. Jeden Tag in die Schule, und es wollte nicht enden. Und bis dann der Geburtstag kam, das ging so lange. Und heute, oh, schon wieder ein Jahr vorbei. Das rasselt nur so. Ja, und aber so erkennen wir die Vergänglichkeit des Lebens. Und Mose beschreibt das so schön im Psalm 90, wie der Mensch eben nur über diese Vergänglichkeit hinwegkommt, wenn er eben seine Wohnung hat in dem Ewigen, in ihm verankert ist. Da sind wir für Zeit und Ewigkeit verankert. Aber das ist eben der Hintergrund. Diese ganze Generation musste wegsterben in 38 Jahren. So, jetzt ist aber Zeit für Pause.